Guten Tag, meine Damen und Herren. Um zum Thema meines Vortrages zu kommen, müssen wir in der Geschichte ein wenig zurückschauen. Von 1527 bis 1598 lebte in Spanien Philipp II., ab 1555 König von Spanien, den Niederlanden und einigen weiteren Königreichen. Er war der Vater des Don Carlos, den Schiller in seinem gleichnamigen Drama zum Thema gemacht hat. Philipp II. War für Schiller ein Beispiel für einen tyrannischen Absolutismus, der sich in seinem Größenwahn den Wahlspruch zu eigen machte, non sufficit orbis, oder auf Deutsch, die Welt ist nicht genug. Dieses Motto wurde von Ian Fleming, dem Erfinder von James Bond, in dem Band im Geheimdienst ihrer Majestät erwähnt und wurde schließlich zum Titel des 19. James-Bond-Filmes. Wir werden sehen, ob dieses Motto heute noch zeitgemäß ist. Action pur, ich muss Ihnen da keinen James-Bond-Film erläutern, Verfolgungsjagden, Explosionen jeder Art, Brände, die rote Farbe im Hintergrund. Wir müssen allerdings feststellen, dass die Welt tatsächlich und nicht nur im Film buchstäblich in Flammen steht. Vom Sommer 2020 bis in den Dezember hinein wüteten in Kalifornien die schlimmsten Feuer seit Beginn der Aufzeichnungen. Circa 16.800 Quadratkilometer Wald wurden vernichtet, 10.500 Gebäude zerstört, mindestens 31 Menschen kamen ums Leben. Wochenlang war der Himmel rot gefärbt. Dies ist das erste Beispiel von einigen, die ich Ihnen zeigen muss, um zu verdeutlichen, dass die Klimaextreme zunehmen, und zwar in einer Geschwindigkeit, die uns zu denken geben sollte. In immer mehr Fällen bekommen wir die Folgen immer deutlicher zu spüren. Dieses Bild stammt von einem Freund von mir, der in Medford in Oregon lebt. So sah seine Nachbarschaft aus, nachdem das Feuer vorbei war. Hurricanes wie diesen, es handelt sich um den Hurricane Isabel, gesehen von der ISS im September 2003 mit seinem Auge, gab es und gibt es viele. Und ebenso bekannt sind die Zerstörungen durch derartige Hurricanes. Das Bemerkenswerte ist die gestiegene Häufigkeit des Entstehens solcher Hurricanes. Hier sehen Sie die Liste der benannten Stürme des Sommers 2020. Bereits nach 21 Stürmen waren die vorher geplanten Namen zu Ende und es musste auf griechische Buchstaben umgestiegen werden. Die Klimaforscher sind sich einig, dass durch die globale Erwärmung auch die Ozeantemperaturen steigen und damit stärkere Stürme entstehen, die auch intensiver werden. Also auch hier eine Zunahme der Extremwetterlagen. Und hier noch ein weiteres, kräftiges Indiz für den rasanten Klimawandel. Sie sehen hier die Arktis mit der Meereisfläche, einmal im September 1984 und einmal im September 2016. Zum einen sehen Sie die wesentlich geringere Fläche. Zusätzlich diese Farbe Weiß kennzeichnet Eis, das älter als 5 Jahre ist. Auch hier erkennen Sie die extrem deutliche Abnahme. Und wer es lieber in Diagrammen sehen möchte, wird hier fündig. Auf der X-Achse sehen Sie einen Jahresabschnitt von Januar bis Dezember. Und auf der Y-Achse ist die Meereisfläche in der Arktis aufgetragen. Sie erkennen zum einen den Jahresverlauf dieser Meereseisfläche in verschiedenen Jahren. Der graue Bereich beinhaltet alle Verläufe aus den Jahren 1989 bis 2010. Die minimale Eisfläche betrug in diesem Zeitraum im Mittel ungefähr 4 Millionen Quadratkilometer. Im September 2020 betrug sie nur 1,65 Quadratkilometer und damit haben wir eine Abnahme von fast 60% in dieser extrem kurzen Zeit. Damit erstmal genug der Katastrophenmeldungen vom Klimawandel, das heißt zu den sichtbaren und spürbaren Folgen dieses Klimawandels. Der Untertitel des Vortrags lautet »Über die physische Welt von morgen«. Schauen wir uns wenigstens mal kurz an, wie die physische Welt in der lange zurückliegenden Vergangenheit aussah. Sicheres Wohnen ist seit Menschengedenken ein Grundbedürfnis. Wobei die Erfüllung dieses Grundbedürfnisses nicht unbedingt in der angemessenen Weise anerkannt wird. Obwohl der Anteil der Bauwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt ungefähr genauso hoch ist wie der Anteil der Automobilwirtschaft, ist noch keiner auf die Idee gekommen, die Bauwirtschaft als Eckpfeiler der deutschen Wirtschaft zu bezeichnen, um die man sich kümmern muss, weil doch so viele Arbeitsplätze daran hängen. Mit anderen Worten, dass wir in einem sicheren Gebäude sitzen, dass wir zu Hause keinen Unbilden unseres Klimas ausgesetzt sind, dass wir sicher über unsere Brücken fahren können, wird von der Gesellschaft und der Politik als selbstverständlich hingenommen. We take it for granted. Schauen wir kurz ins 20. Jahrhundert. So fing es an. So wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut. Art Deco war eine der Stilrichtungen. Dann begannen die großen Veränderungen im Bauwesen. Der Stil des Bauhauses kam hinzu und veränderte auch unser Denken. Das Ende des 20. Jahrhunderts sah dann weniger schön aus. Hier der Titel einer Sendung: Die Stadt frisst den Menschen. Und dann die Zahlen am Ende des 20. Jahrhunderts. Wir brauchen beim Flächenverbrauch rund 70% allen Flächenverbrauchs. Wir verbrauchen ungefähr 50% aller Ressourcen. Und das Bauen und der Betrieb der gebauten Umwelt verursacht ungefähr 40% der klimaschädlichen Gase. Und trotzdem haben wir nur eine Lebensdauer von 40 bis 80 Jahren. Wie viel Beton allein bauen wir ein jedes Jahr? Interessanterweise scheint es da keine exakten Zahlen zu geben, weshalb man ein wenig um die Ecke rechnen muss. Wir wissen relativ genau, wie viel Zement produziert wird. Ungefähr 4.174 Millionen Tonnen. Der kleine Punkt stellt übrigens dann immer das Verhältnis der deutschen Menge dar im Verhältnis zum großen. In der Betonindustrie werden ungefähr 70% dieses Zementes verwendet, sodass wir zu einer globalen Betonproduktion kommen, unter der Annahme, dass der Zementgehalt im Beton ungefähr 15% beträgt, von ungefähr 8 Milliarden Kubikmetern Beton. Dafür werden übrigens ungefähr 15.000 Millionen Tonnen Gesteinskörnung, vor allen Dingen Sand, verwendet und rund 1.500 Millionen Tonnen Wasser. Aber schauen wir uns doch nochmal diese 8 Milliarden Kubikmeter Beton an. Denn das ist eine Zahl, die man sich nicht wirklich vorstellen kann. Und selbst wenn Sie von mir diese folgende Grafik schon mal gesehen haben, für mich bleibt sie nach wie vor eindrucksvoll. Denn wir stellen uns mal vor, wir wollen auf der Fläche eines Tennisplatzes einen Turm bauen mit einer Wanddicke von 30 Zentimetern und wir bauen diesen Turm jetzt so hoch, wie wir ihn mit 8 Milliarden Kubikmetern Beton bauen können. Und Sie ahnen es schon, dass dieser Turm sehr, sehr groß wird und er wird insgesamt 384.400 Kilometer hoch und reicht bis zum Mond. Das ist unser Betonverbrauch in einem Jahr. Es sage aber bitte niemand, dass er das alles nicht gewusst hätte. 1980 wurde der Bericht Global 2000 veröffentlicht, der 1977 vom damaligen Präsidenten der USA, Jimmy Carter, in Auftrag gegeben worden ist. Und ich gebe für meinen Teil zu, dass mich dieser Bericht außerordentlich geprägt hat. Die ersten Reaktionen in der Umweltschutzszene führten dazu, allen Menschen ein schlechtes Gewissen einzureden oder einreden zu wollen, ein Schuldgefühl zu erzeugen und Verzicht zu predigen. Alles soll weniger gemacht werden. Auch weniger bauen? Da reicht das Zeigen eines Diagrammes, nämlich das von der Entwicklung der Bevölkerung, um zu zeigen, dass das nicht geht. Denn die Menschheit wächst weiter und damit natürlich auch das Bedürfnis, menschenwürdig zu wohnen. Also kann es nur heißen, anders bauen. Nutzen wir also unseren Ideenreichtum und intensivieren wir unsere Kreativität. Also nicht weniger bauen, sondern kreativer bauen. Und obwohl ich wahrhaftig kein Freund von PowerPoint-Folien mit ausgeschriebenen Sätzen bin, einmal brauche ich das jetzt. Wenn ein Wirtschaftszweig ca. 10% des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet, dabei 50% der Ressourcen verbraucht und 40% der klimaschädlichen Treibhausgase verantwortet, muss schnellstmöglich, nachhaltig, effizient und kreativ gehandelt werden. Und es gibt genug Ansätze, kreativer zu entwerfen, zu konstruieren, zu bauen und zu betreiben. Hier nur mal ein Beispiel eines Kreativworkshops im Architekturbüro Henn über den Hochhausbau. Wie sieht denn dann die Lösung aus? Und hier will ich ein weiteres Mal einen Filmtitel ein wenig verfremden. Es kann nicht nur eine Lösung geben. Es gibt unglaublich viele Ansätze, mit denen wir arbeiten können und müssen. Und man kann es in mehrere große Gruppen einteilen, zum Beispiel die Materialanwendung. Und es gibt viele verschiedene Betone zum Beispiel, mit denen wir arbeiten können. Ultrahochfesten Beton, Hochleistungsleichtbetone, Infraleichtbetone, Gradientenbeton, zementreduzierte Betone, recycelte Betone. Beim bewährten Beton können wir Carbonbeton nehmen, mit Carbon vorgespannten Beton, mit faserverstärkten Kunststoffen bewährter Beton, mit hochfesten Stählen bewährter Beton. Beim Holz geht es um Holzformholz, um Holzverbund, um Holzbetonverbund. Beim Stahl gibt es jede Menge kreative Ideen und selbst beim Naturstein. Und neben dem Material haben wir die Herstellverfahren, die unglaublich kreativ weiterentwickelt werden können. Additive Fertigung, Extrusion, Pultrusion, Orikrit, adaptiv ansteuerbare Schalhäute, digitale robotergestützte Bewährungskonfigurationen, digitale Vorfertigung, Halbfertigteile, modulares Bauen. Beim Entwurf und der Konstruktion müssen wir unsere Chancen ausnutzen. Da steht natürlich im Mittelpunkt der Leichtbau und integrale Bauwerke. Und neben allem, über allem steht die Digitalisierung des Bauens. Vom digitalen Zwilling beim Entwurf, Konstruktion, Berechnung, Herstellung, Betrieb und bei der Weiterverwendung wird die Digitalisierung sehr, sehr großen Einfluss nehmen. Und wir haben jede Menge Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln. Das heißt, Sie sehen, wenn ich die alles zusammenfasse, ist ein Riesengebiet. Sie können es auch als Aufruf zur Forschung verstehen, auf welchen Gebieten unbedingt und kreativ gearbeitet werden soll. Und es wird Sie jetzt nicht weiter verwundern, wenn ich als Beispiel für das, was wir haben, was wir machen können, den Carbonbeton erwähne. Nur als ein Beispiel von mehreren. Und wir wollen mit der Leistungsfähigkeit anfangen, die der Carbonbeton bietet. Sie sehen hier ein Spannungsdehnungsdiagramm, mit dem man wunderbar die Leistungsfähigkeit eines Verbundwerkstoffs zeigen kann. Und in der ersten kleinen Kurve sehen Sie den Kurzfaserbeton mit ungefähr 2% Polyvinylalkoholfasern mit seinem typischen Verhalten eines linearen Verhaltens bis zum Reißen des Betons und dann einen sehr langen plastischen Ast. Wenn Sie Stahlfasern beigeben, wie zum Beispiel hier in diesem Beispiel mit 2% Fasern, steigt die Festigkeitsgrenze an, weil es ein unterkritischer Fasergehalt ist, allerdings hier jetzt keine große plastische Zone. Hier unser Stahlbeton, den wir kennen, mit den typischen Phasen 1 ungerissen, 2 dem Risswachstum und schließlich der Phase 3 dem Fließen des Stahles. Hier die theoretische Kurve nach Model Code 90 mit einem Stahlbewährungsgehalt von 3%. Wenn wir jetzt den Stahl zum Beispiel durch Glas ersetzen, bekommen wir dieses rote Verhalten. Es gibt auch wiederum einen ungerissenen Bereich und dann die Rissbildung, wobei der Anstieg der dann folgenden Geraden typisch ist für den geringeren E-Modul von Glas, der mit 70.000 ungefähr ein Drittel dessen beträgt, was Stahl als E-Modul hat und damit die flachere Neigung. Es gibt kein Fließen. Wenn wir Carbon hineinlegen in den Beton, der Carbon hat ungefähr den gleichen E-Modul wie Stahl, bekommen wir hier bei der zweiten Gerade ungefähr eine Parallele zu der des Stahles. Nur, die ist jetzt hier nicht zu Ende, sondern bei einem Carbongehalt von 2,3% erreichen wir eine Festigkeit von ungefähr 70 Newton je Quadratmillimeter. Ein unglaublich wirkungsvoller Baustoff, der an vielen, vielen Stellen eingesetzt werden kann. Zwei große Gebiete, zum einen bei der Erhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Verstärkung und im anderen Fall für den Neubau von Bauwerken. Wenigstens ein Beispiel will ich bringen für die Verstärkung. Es wurden bereits mehrere Zuckersilos mit Carbonbeton auf der Innenseite saniert und verstärkt, was vor allen Dingen den Vorteil hat, dass es in sehr, sehr kurzer Zeit geht, denn so ein Zuckersilo ist nur etwa zwischen Mai eines Jahres bis zum Ende der Zuckerrübenernte leer. Das heißt, nur ein kurzer Zeitraum steht zur Verfügung und der konnte genutzt werden, um die gesamte Innenseite solcher Zuckersilos mit einer neuen Schicht zu versehen, damit eben nicht mehr von dem alten Beton irgendwas in den Zucker bröselt, was wir sicherlich nicht wollen. Wenn Carbonbeton jetzt so wirkungsvoll ist, was kann man da jetzt sparen? Wir brauchen keinen Beton mehr, um ein Material vor Korrosion zu schützen, wie wir das bei Stahl machen müssen. Wir können also auf die Betondeckung verzichten. Wir können anders konstruieren und das hat natürlich Auswirkungen sowohl auf die Menge der benötigten Ressourcen als auch auf den CO2-Ausstoß. Und das möchte ich anhand einiger Bilder zeigen. Sie sehen hier den Ressourcenverbrauch für Stahlbeton nach dem Stand von 2017 mit den Mengen. Das heißt, wir verbrauchen für den Normalbeton und die Stahlbewehrung zusammen ungefähr 6.110 Millionen Tonnen. Und bei den CO2-Emissionen ist das Verhältnis etwas ungünstiger für die Stahlbewehrung im Vergleich zur Masse. Aber das ist sozusagen das, was wir an Stahlbetonwerten haben. Wenn wir jetzt mit Carbonbeton arbeiten, können wir zum einen die Menge an Beton drastisch reduzieren. Und wir brauchen weniger als 3.000 Millionen Tonnen mit dem C3-Beton. Und bei den Emissionen geht es noch weiter zurück, weil wir jetzt zum Beispiel nicht mehr solche großen alkalischen Werte mehr benötigen im Beton, um den Stahl zu schützen. Das heißt also, die CO2-Emissionen gehen sehr, sehr deutlich zurück. Für die Carbonbewehrung brauchen wir sowohl Ressourcen als auch entsteht dadurch eine CO2-Emission, wie jetzt hier gezeigt. Und Sie sehen, was wir ungefähr sparen können. 52% der Ressourcen und gleichzeitig 76% der CO2-Emissionen, wenn wir den Stahlbeton komplett durch Carbonbeton ersetzen würden, was natürlich so schnell nicht geht. Aber wir sind auf einem guten Weg und immer mehr Carbonbeton wird eingesetzt. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne zwei Beispiele zeigen, bei denen Carbonbeton im Neubau verwendet wird und gleichzeitig ein ganz hohes Maß an Digitalisierung dabei war, um diese Bauwerke zu erstellen. Und das eine ist der Cube, das erste komplett aus Carbonbeton hergestellte Gebäude oder herzustellende Gebäude, denn die Bauarbeiten laufen gerade. Sie sehen hier eine doppelt gekrümmte Oberfläche, die letztlich nur mit Hilfe von Parameter konfigurierten Software-Tools erzielbar war. Auf der einen Seite ist eine Box zu sehen und auf der anderen Seite haben Sie hier einen Blick in einen Veranstaltungsraum, der sich unterhalb dieser doppelt gekrümmten Schale befindet. Das Gebäude selber, sagte ich gerade, wurde im Rechner entworfen. Sie sehen hier den Übergang von der Wand zur Decke und letztlich symbolisiert dies, dass wir sowohl Wände bauen können aus Carbonbeton, wir können Decken aus Carbonbeton bauen und alles dazwischen. Diese Schicht, die Sie hier sehen, trägt natürlich auch, da wir keinen massiven Beton benötigen, sondern für die Aufnahme der Druck- und Zugkräfte eine aufgelöste Konstruktion wählen können. Sehen Sie unten rechts so eine Art Gitterrost, der sich in dieser Tragschale befindet, mit einer inneren und äußeren Tragschale und dazwischen stehenden Stegen. Der Zwischenraum zwischen diesen Stegen wird wiederum mit Dämmmaterial gefüllt, das natürlich zugeschnitten werden muss. Und auch dies, Sie sehen, nicht nur die Herstellung erfolgt digital, sondern auch jetzt der Entwurf und dann auch der Zuschnitt dieser Styroporelemente erfolgt mit einem Rechenprogramm, einschließlich der Optimierung, wie diese einzelnen Elemente dann aus einzelnen Blöcken geschnitten werden können. Auch das wieder Roboter und Rechner gesteuert. Genauso müssen natürlich dann die Textilflächen aus Carbon mit Schnittmustern vorbereitet werden. Und Sie sehen hier, wie solche Muster dann entsprechend aussehen können. Ja, dieses Bauwerk ist jetzt gerade im Bau und wird voraussichtlich, je nachdem wie lange der Winter noch dauert, Ende des Jahres oder um den Jahreswechsel herum fertig werden. Ein anderes Beispiel befindet sich im Deutschen Museum in München. Sie sehen hier diese große Anlage und ich kann jedem nur empfehlen, dorthin zu gehen, vor allen Dingen, wenn nach der jetzt gerade stattfindenden Umbaumaßnahme die Brückenbauabteilung im Deutschen Museum wieder geöffnet wird. Hier sehen Sie einige Fotos aus der alten Brückenbauabteilung und ich muss sagen, durch die Kuratoren im Deutschen Museum ist diese Ausstellung sehr, sehr sehenswert. Und auch hier wird es so sein, dass voraussichtlich Ende des Jahres oder um den Jahreswechsel herum diese Abteilung dann neu wieder eröffnet werden wird. Und dort wird sich dann auch eine Brücke aus Carbonbeton befinden, die in Form einer Sandwich-Lösung erstellt worden ist. Sie sehen hier zunächst mal eine Zeichnung dieser Brücke, letztlich eine Art Sprengwerk. Und der obere Teil setzt sich als Sandwich zusammen aus einer unteren Schicht Carbonbeton, einer dazwischen liegenden Schicht aus Infraleichtbeton und schließlich einer Deckschicht aus Carbonbeton. Diese Brücke wird eine Spannweite haben von 9,5 Metern mit den Sprengwerken hier jeweils Angriffspunkten 3 Meter von den Rändern entfernt. Hier nochmal ein Blick unter diese Brücke, die in mehreren Fertigteilen erstellt wird. Wir haben zunächst mal das Fertigteil für die untere Schale. Die wird vorgefertigt und wird auf einem Gerüst aufgebaut. Anschließend wird die mittlere Schicht aus Infraleichtbeton vor Ort eingebracht und am Schluss schließlich dann die Deckschicht aus Carbonbeton aufbetoniert. Auch hier spielte der Computer eine große Rolle bei der Dimensionierung, denn Sie sehen, fast nichts an diesem Bauwerk ist eben, außer der Fläche, die sich oben befindet, denn egal, was wir für Konstruktionen haben, ob Deckenplatten oder Brücken, wir sollten sie natürlich gut oben befahren oder begehen können. Aber nichts spricht dafür, auf der Unterseite die Oberflächen so zu optimieren, wie sie dem statischen Kraftfluss genügen. Sie sehen hier, wie diese Brücke zum einen mit Grasshoppers Rhino errechnet oder entwickelt wurde und schließlich auch berechnet wurde. Sie sehen hier Bewährungsmengen. Und interessant ist dieses Sprengwerk, diese Stütze, diese schräge Stütze, die tatsächlich optimiert werden musste, weil sie auch ihrerseits sehr leicht gekrümmt ist. Und Sie sehen hier die Beanspruchung für einen Stich von 10 mm, für einen Stich von 20 mm und schließlich dann der optimierte Verlauf für einen Stich von 15 mm. Das alles ließ sich tatsächlich optimal mit der Kombination aus Grasshoppers Rhino und einem FE-Programm entwickeln. So kann tatsächlich auch dann eine Brücke entworfen werden, so wie sie jetzt hier auf den Bildern zu sehen ist, auf den Zeichnungen. Die Fertigteile sind bereits alle fertig und sie werden in diesen Tagen in München gerade montiert. Und Sie sehen hier die Unterseite eines Endelements, eines Endfeldes mit seiner doppelten Krümmung. Und hier ein Foto der Brücke, wie wir sie als doppeltes Stück gebaut haben, denn wir haben die Brücke schon einmal komplett gebaut und haben sie im Labor bis zur Bruchlast getestet und konnten feststellen, dass die Tragfähigkeit dieses extrem schlanken Bauwerks sehr, sehr hoch ist, weil tatsächlich von der doppelten Krümmung an verschiedenen Stellen Gebrauch gemacht wurde. Wenn wir jetzt tatsächlich mit Carbonbeton so viel bauen, wie sieht das dann aus für den Fall, dass vielleicht nach einer Lebensdauer von hoffentlich 200 Jahren und nicht mehr 40 oder 80 Jahren, wenn nach 200 Jahren vielleicht diese Bauwerke dann doch abgebaut werden? Wohin dann mit dem Rest? Und deshalb hier einige Worte zum Recycling des Carbonbetonbaus. Um hier zu zuverlässigen Aussagen zu kommen, haben wir in einem sehr großen Forschungsprojekt auch das Recycling intensiv untersucht, was damit endete, dass wir ein komplettes, kleines Gebäude aus Carbonbeton erstellt haben und dann nicht nach 200 Jahren, sondern nach 2 Wochen zerstört haben. Wir haben die Teile sehr klein gemacht und haben sie dann getrennt. Wir wollten wissen, wie gut ist denn die Trennquote. Und die ist hervorragend. Man kann tatsächlich sagen, dass man bis zu 99% reine Baustoffe bekommt, bestehend aus Betonkrümmeln und Carbonresten. Und die lassen sich tatsächlich mit einem kamerabasierten System hervorragend trennen. Und so sehen Sie dann dieses Ergebnis unten rechts. Die Betonteile kann man wiederverwenden, um damit neuen Beton herzustellen. Was ist mit den kurzen Schnipseln aus Carbon? Auch die lassen sich tatsächlich weiterverwenden. Man kann aus diesen kurzen Schnipseln des Carbons tatsächlich neue Filamente und Garne herstellen. Auch das haben wir durchgeführt und anschließend diese Garne dann auch ihre Festigkeit hin überprüft. Und das Interessante ist, dass bereits beim ersten Versuch diese recycelten Garne eine Festigkeit von 90% des Ursprungsmaterials haben. Das ist eine sehr, sehr gute Quote, wie ich finde, und sicherlich in den nächsten 100 Jahren noch deutlich verbesserbar, sodass also auch von einer vollen Recyclingfähigkeit des Carbonbetons ausgegangen werden kann. Wie ist es aber jetzt mit dem Ursprung des Carbons selber? Und da ist es so, dass im Moment noch das industriell vermarktete Carbon aus Erdöl hergestellt wird. Und das ist sicherlich keine gute und vor allen Dingen keine Dauerlösung. Deshalb wird intensiv daran gearbeitet, wie man Carbonfasern auf andere Art und Weise herstellen kann. Und dabei gibt es 2 hochinteressante Ansätze. Der eine ist bereits durch die Forschung durch und es gibt eine erste Pilotanlage, dass man nämlich Carbon aus Holz, aus Lignin herstellen kann. Und das ist eine interessante Entwicklung. Denn wenn wir nochmal in die Vergangenheit zurückgehen, vor ungefähr 100 Jahren hat ein Vorvorgänger im Massivbau, der Herr von Emperger, mal geschrieben, das ideale Bewährungsmaterial, weil ja Stahl nicht so optimal ist, sei Holz. Wir wissen heute, dass sich diese Prognose nicht erfüllt hat. Wenn aber jetzt auf diese Art und Weise Holz verwendet wird, um aus dem Lignin des Holzes Carbon herzustellen, hat sich seine Vorhersage von vor über 100 Jahren letztlich doch noch bewahrheitet. Und eine andere Option besteht darin, aus dem CO2 der Luft Carbonfasern herzustellen. Das Interessante ist, Forscher aus München haben entdeckt, dass es Algen gibt, die das CO2 der Luft verwenden, um daraus als Ausscheideprodukt Polyacrylnitril zu machen, PAN, der Ursprungsstoff für die Herstellung von Filamenten aus Carbon. Und damit kämen wir tatsächlich einem klima- und ressourcenneutralen Bauen sehr, sehr viel näher. Womit ich zu einem Punkt komme, der jenseits all dieser fachlichen Fragen liegt. Wir können unglaublich viel forschen, vielleicht auch erfolgreich forschen. Wir können ganz viel zur Anwendung vorschlagen und exemplarisch auszeigen. Es reicht aber nicht, zu forschen oder erfolgreich zu forschen. Es reicht auch nicht, Alternativen zum derzeitigen Bauen außerhalb der Bauindustrie anzubieten. Denn wenn immer ein Bauingenieur mit solchen Lösungen kommt, dann wird er in der Politik entweder nicht wahrgenommen oder es heißt, dass dieser Bauingenieur ja nur seine eigene Idee umsetzen möchte. Wie ist es also generell mit der Wahrnehmung eines Bauingenieurs durch die Gesellschaft oder durch die Politik oder auch die Wahrnehmung seiner Bauwerke? Und diese Wahrnehmung ist eben eher gering. Das war nicht immer so. Das hier ist das Titelblatt des Time Magazins von 1936. Es zeigt einen Damm aus Stahlbeton. Und, bemerkenswert, 1936 war dies das erste Foto einer Fotografin auf einem Titelblatt des Life Magazins. Das heißt also, hier sind tatsächlich Dinge zusammengekommen, die hervorragend waren und heute weniger sind. Obwohl zur Zeit Corona unser Denken und Handeln dominiert, unsere Kinder und Enkel haben gemerkt und bleiben dabei, dass wir angesichts des Klimawandels, und Sie merken, ich komme langsam zum Thema vom Anfang deutlicher zurück, zu wenig tun. Viele Wissenschaftler haben sich bereits angeschlossen. Scientists for Future. Leider keine Alliteration. Aber was ist mit den Bauingenieuren? Wie wäre es mit den Civil Engineers for Future? Wir haben etwas zu bieten. Mischen wir uns ein? Wo sind die Bauingenieure in den Landtagen und im Bundestag? Wo sind die Bauingenieure in Regierungen? Ich möchte mit einem Zitat zum Ende kommen. Es stammt von Carl Sagan, einem Astronomen und Astrophysiker, der zu diesem speziellen Foto die Anregung gegeben hat. Das Foto aus dem Jahr 1994 stammt von der Sonde Voyager 1, aufgenommen aus einer Entfernung von etwa 6,4 Milliarden Kilometern, etwa der 40-fachen Entfernung von der Sonne zur Erde. Der blassblaue Punkt ist die Erde. Und Carl Sagan sagte dazu: Unser Planet ist eine einsame Flocke in der großen, umhüllenden kosmischen Dunkelheit. In unserer Dunkelheit, in all dieser Weite, gibt es keinen Hinweis, dass Hilfe von anderswo kommen wird, um uns vor uns selbst zu retten. Meiner Meinung nach gibt es vielleicht keine bessere Demonstration der Dummheit der menschlichen Einbildungen als dieses ferne Bild von unserer kleinen Welt. Mir unterstreicht sie unsere Verantwortung, freundschaftlicher und mitleidsvoller miteinander umzugehen und diesen blassblauen Punkt, das einzige Zuhause, das wir je gekannt haben, zu bewahren und zu pflegen. Zitat Ende. Und nun zum Titel dieses Vortrags und seiner Historie. Bei Schiller sollte der tyrannische Absolutismus des Philipp II. Abgelöst werden durch einen aufgeklärten Absolutismus, der landläufig dem 18. Jahrhundert zugeordnet wird. Angesichts der heute beobachtbaren Zunahme an Verschwörungstheorien scheint es umso dringender zu sein, sich eine aufgeklärte Menschheit zu wünschen, die aufgrund von unbestreitbaren Fakten agiert und reagiert und dabei feststellt, die Welt ist genug. Die Welt muss genügen. Sie ist die einzige, die wir haben. Vielen Dank.